Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Lässt der Trend zur Systemgastronomie noch Raum für individuelle, auf Einzigartigkeit setzende Konzepte? Das habe ich Michael Käfer gefragt, einen der bekanntesten und führenden Gastronomen und Caterer Deutschlands. Er schildert seinen Weg der permanenten Qualitätsverbesserung, gesteht aber auch zu, dass er, ganz im Sinne des Outpacing-Ansatzes, auf eine teilweise Standardisierung von Leistungen nicht verzichten kann.
Ich merke das auch im Wendbereich, dass oft, würde ich mal sagen, mindestens 70% ist System. Das ist immer das Gleiche, dass die Menschen einen Stuhl haben wollen, einen Tisch haben wollen,
das ist irgendwie was. Ja, das schon.
Und auch sonst irgendwie was. Und dann, wenn du da stärker bist, und das ist ein Punkt, der jetzt gerade in der Größenordnung, die wir in den letzten Jahren erreicht haben, indem wir immer mehr versuchen, hier das auch ein bisschen in uns reinzubringen.
Ja, lieber Herr Käfer, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen in München sein darf.
Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Vielen herzlichen Dank.
Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse und auch die Gastronomie hat in den letzten Jahren eine tiefgreifende Transformation durchlaufen. Wenn wir uns hier treffen, liegt das Oktoberfest knapp 3 Wochen zurück. Wie erfolgreich war es für Sie? Und mich würde auch interessieren, woran messen Sie eigentlich Erfolg?
Also es gehört zur Spezies des Wiesenwirts dazu, dass er über Erfolge nicht redet, beziehungsweise die immer ein bisschen weiter runterbringt. Aber ich bin da so ein extrem offener Mensch und ich sage, dass das Oktoberfest sehr erfolgreich war. Das Oktoberfest ist generell erfolgreich. Aber auch dieses Jahr wieder, es war ein bisschen gestört durch diesen einen Vormittag, der ausgefallen ist, der, muss ich auch dazu sagen, glücklicherweise gut ausgegangen ist, weil es kein politisches Thema war.
Ja.
Also das ganze Thema war wirklich nicht schön, aber es war kein politisches, weil das hätte dann einen bleibenden Schaden für das Oktoberfest und generell für so große Veranstaltungen da gehabt.
Es gab ja vor vielen, vielen Jahren auch schon mal das Attentat und zum Glück war das jetzt eben nicht.
Zum Glück war es eben nicht politisch. Also das war in dem Sinn auch wieder positiv. Dann war dieses Jahr das Wetter, ich sage es mal, eher durchwachsen, was für sowohl für uns wie auch für die Kollegen immer wahnsinnig wichtig ist, weil wir natürlich riesengroße Gärten haben und die ein sehr spannendes Geschäft sind, weil es sehr viel Durchlauf hat, sehr viel Wechsel hat. Aber unterm Strich war es, ich sage mal, auf dem gleichen Niveau wie das Jahr davor.
Vom Umsatz
ein klein bisschen mehr. Ich sage mal, das Jahr davor war schon sehr gut. Also darum kann man das eigentlich auch wieder als ein wirklich gutes Jahr bezeichnen.
Ja. Brauchen Sie eine Erholung nach der Zeit oder ist das für Sie mit so viel Adrenalin und positiven Dingen besetzt, dass Sie das einfach so wegstellen?
Also es ist ja gerade so die Frage gestellt, was ist das Oktoberfest? Das Oktoberfest ist neben dem wirtschaftlichen Aspekten, die natürlich in meinem Beruf und für unser Unternehmen und unser Gesamtunternehmen wunderbar ist, ist es aber auch persönlich ein Thema, wo meine Frau und ich in der Zwischenzeit meine Familie, weil meine 14-jährigen Söhne sind auch schon da, wo du wirklich so viel Adrenalin kriegst. Und zwar einfach dadurch, dass wir ein irrsinnig hautnahes Feedback haben. Und das ist sicherlich auch das Besondere an dem Beruf, also in der Beruf, den innerhalb der Gastronomie oder innerhalb der Dienstleistung, dass du einfach sofort ein Feedback kriegst. Dass du sofort spürst, sind die Gäste zufrieden? Ich sehe das auch an Tellern, wie geht die Teller zurück? Sind die total aufgegessen? Dann weißt du, es hat geschmeckt. Das sieht aber auch, wie ist das, wie geht ein Teller, wo der nicht ganz aufgegessen ist, wie geht der zurück? Wenn er rumgestochert worden ist, dann spürst du, okay, war vielleicht nicht ganz so gut, also aber wenn du siehst, Mensch, der ist irgendwie so, das ist ordentlich zurück, dann siehst du ja vielleicht, hat jemand das Essen nicht geschafft, das war zu viel oder man wollte eben weniger machen, also man hat sofort Feedback und kann die spüren, kann darauf reagieren und im Oktoberfest ist es das wahnsinnig Positives, dass eigentlich, ich sage mal, zu 99% gutes Feedback kommt und das spürst du und das bringt einfach so viel, ja, so viel Kraft und, ja. Und
ich beschäftige mich ja auch mit Finanzdienstleistungen, ja. Aber da kommt das Feedback, wenn überhaupt, dann zeitversetzt. Häufig geht der Kunde auch einfach weg und man weiß gar nicht, warum. Das ist bei Ihnen natürlich dann was anderes und viel direkter. Sie haben ja mehrere Säulen in Ihrem Unternehmen. Mhm. Da ist das Gastronomiesegment, da ist Feinkost und da ist auch Catering. Wenn wir bei der Gastronomie mal bleiben, welche Rolle spielt das, was Sie in München haben, am Tegernsee, an anderen Standorten wie im Reichstag zum Beispiel? Was ist das für ein Anteil?
Also wir sind heute so in einer gesamten Gruppe, so das ist eine Zahl, die wir mal so nennen, so knapp an die 250 Millionen. Und die Zielsetzung ist, dass das sowohl der Handel, der Handel ist jetzt bei uns, da steckt auch ein Teil Gastronomie drinnen und dass das jeder Bereich so, ich sag's mal, irgendwie so ein Drittel ausmacht.
Ah, okay.
Mhm. Und wie gesagt, im Handel steckt bei uns, das ist, weil es einfach stammmäßig ist, also hier dieses Stammhaus. Da wo natürlich auch viel Gastronomie dabei ist, neben und auch in unseren kleinen Läden ist überall Gastronomie dabei. Also das ist so ein bisschen Mischmasch. Da gibt es eben die reine Gastronomie, wie die Messebetriebe und solche Themen und da natürlich den ganzen Eventbereich.
Ja. Können Sie sagen, wie viele Menschen Sie eigentlich erreichen jährlich mit Ihren Dienstleistungen?
Ich sage sicherlich, dass wir das ein paar Millionen Menschen sind. Wie gern kann man die Zahl vom Oktoberfest nennen?
Ja.
Da sind wir relativ klar. Am Oktoberfest haben wir jeden Tag so knapp so im Schnitt zwischen 10 und 5.000, 15.000 Menschen, die durch das Haus gehen. Mhm. Also da hat man dann so eine Geschichte, da wenn wir so an die 200.000 kommen oder sowas. Und dann haben wir natürlich auch Veranstaltungen, die da die Größenordnung sind, wenn wir eine große Messe haben, also hier die größte Messe war dieses Jahr hier in München, die Bauma, da hast du dann natürlich 300.000 Menschen, mit denen du in Kontakt kommst, aber auch in Basel, wenn da so ein Fußballspiel ist, dann sind dann auch 30.000 Menschen da, die sich irgendwas bei uns kaufen. Aber also es sind sicherlich, aber in jeder Art und Weise, das sind dann auch wieder diese ganz besonderen Themen, die in den Sternenlokal von uns sind und da wo du dann 30 Personen hast und oder ja.
Also von ganz klein bis ganz groß. Bei Ihnen fallen, das liest man auch in der Presse immer wieder die Stichworte herausragende Qualität, besonderer Service, Einzigartigkeit sogar. Was sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Hebel, um diese Ziele zu erreichen?
Die Menschen. Es gibt nur einen entscheidenden Hebel, das sind die Menschen. Das sind die Mitarbeiter, die das machen. Und hier ist das für mich das Entscheidende, dass meine Führungsleute und natürlich ich an erster Stelle, dass wir das permanent vorleben, dass wir Qualität vorleben, dass wir hier, ich bringe jetzt hier eine furchtbare deutsche Tugend, ich nenne es aber jetzt wirklich Tugend, nie zufrieden sind. die ist gut, die Tugend, der muss man arbeiten und gerade in der Dienstleistung darf man eben nie zufrieden sein. Es gibt immer irgendwie eine Kleinigkeit, die kann man besser machen, die kann man verändern, die kann man tun. Und das müssen und die Führungskräfte immer wieder in die nächste Ebene runterbringen. Dass dazwischendrin irgendwas verloren geht, das ist auch richtig, aber es funktioniert nur so, wenn ich bringe auch immer wieder gerne das Beispiel, wenn bei uns im Stewarding der Teller nicht richtig sauber ist oder der auch sogar der Teller nicht in irgendeiner Art und Weise richtig in diese Wärmeschränke eingeräumt wird, wenn die einfach so reingeschmissen werden, dann wird auch dann das Stück Fleisch da drauf geschmissen. Aber auch das muss in irgendeiner Art und Weise liebevoll gehen. Also jetzt egal, was es ist, in jeder Stufe unseres Betriebes muss das sein und dann ist das entscheidend.
Ist das auch der Grund dafür, warum Sie nie so richtig mit Werf in die Systemgastronomie eingestiegen sind? Ich meine, das wäre bei Ihrer Marke ja möglich, haben auch andere gemacht, Franchise aufgebaut. Das haben Sie nicht gemacht. Oder nicht so richtig?
Nicht so richtig, das sehe ich sogar teilweise als Schwäche des Unternehmens.
Ach so.
Ja, also nicht so richtig, aber nicht die hundertprozentige Systemgastronomie, sondern ich merke das auch im Eventbereich, dass oft, ich würde mal sagen, mindestens 70% ist System. Das ist immer das Gleiche, dass die Menschen einen Stuhl haben wollen, einen Tisch haben wollen,
und auch
sonst irgendwie was. Und dann, wenn du da stärker bist, und das ist ein Punkt, der jetzt gerade in der Größenordnung, die wir in den letzten Jahren erreicht haben, und wir immer mehr versuchen, hier das auch ein bisschen in uns reinzubringen. Aber das ist vielleicht super spannend, also dass irgendwelche Wurzeln in einem Unternehmen sind und unsere Wurzeln sind einfach improvisieren, schnell reagieren.
Das individuelle
und das ist, und wenn irgendwo ein Problem ist, das Problem sofort lösen. Und ich bringe mal so ein super Beispiel. Ich war auf einer Veranstaltung und da gab es da, der Gast geht auch einen bestimmten Wein gehabt, also eine größere Veranstaltung, und der hat einen bestimmten Wein gehabt, also und der Gastgeber war eine Institution, also nicht eine Person, und dann saßen da so mehrere Stammkunden von uns, Michael oder der Herr Käfer, den Wein können wir nicht trinken. Ja, den wollen wir nicht. Also vielleicht ein bisschen überheblich oder wie auch immer, aber es sind unsere Kunden. Und und es war 9 Uhr am Abend in der Stadt, die wobei wir uns nicht auskennen. Und dann haben wir das geschafft, dass wir um 9:30 einen anderen Wein da hatten für die. Und das war halt, wo die gesagt haben, Leute, Mensch, das ist es. Und das können wir, das können andere Unternehmen nicht.
Es
war dann ein Anruf, also in der Stadt, die war ein Anruf an einen meiner Geschäftsführer und gesagt, Mensch, Sie kennen doch in der Stadt die, und die, ah, ja, den kenne ich, den rufe ich an und das irgendwas und schickt gleich jemand hin, der holt es sofort ab. Und also das ist so
irgendwie mit den
Wurzeln drin. Das Systematische, das tolle Kollegen, die, also wirklich für mich ist sogar ein wunderswertes Unternehmen, das sind die L'Osteria, die das in den letzten wirklich 15 Jahren da eine Irrsinnskette aufgebaut haben.
Ja.
Ich kenne die recht gut, die Gründer und Leute, die kommen alle beides aus dem McDonald's-Stall raus und haben halt vom ersten Moment an systematisiert und haben nur so gedacht.
Ja.
Und bei uns geht der Weg so ein bisschen anders und aber wir werden den leicht angehen, aber
ist auch schon was. Sie haben auch noch zwei andere Segmente, die ich nochmal hinterfragen wollte, nämlich bei Ihnen ist auch ausgebaut der Weinverkauf über Discounter und der Internetshop. Da habe ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen gefragt, ich weiß jetzt nicht, welches Umsatzgewicht das hat, aber braucht man das unbedingt, weil die Möglichkeiten der Profilierung dort ja beschränkt sind, im Gegensatz zu den individuellen Dienstleistungen, über die wir gerade sprachen.
Also einmal dieser ganze Lizenzbereich, denn wo wir eben Wein und auch andere Produkte machen, ist ein Thema, was wir seit, eigentlich seitdem ich im Unternehmen, wie gesagt, nach 30 Jahren machen, der erfolgreich ist, der natürlich auch wirtschaftlich super spannend ist und der Marke nicht geschadet hat. Da gibt es öfters Diskussionen darüber. Ich bringe dann immer wieder das Beispiel, Mercedes baut wunderbare Autos, baut aber auch Lastwagen und Villeroy & Boch baut wunderbar schönes Geschirr und macht auch Artikel, die in Bädern sind.
Badausstattung.
aber es ist eine Gratwanderung, die da ist. Es ist auch eine Gratwanderung. Wir haben ja auch Lizenzbetriebe, die unter unserem Namen arbeiten. Am Flughafen bauen gerade, was super spannend ist, eine Geschichte. Wir haben seit vielen Jahren in Japan, waren aber da gerade auch eine deutsche Gastronomie, von ein deutsches Restaurantkonzept auch, das wirklich nur standardisiert wird, wenn wir das mit dem Partner machen, der rein aus der Standardisierung kommt. Ich sehe es wirklich jetzt einfach so wirtschaftlich spannend, aufpassen, dass die Marke nicht geschädigt wird dran. Also das ist eigentlich da dieser Sprung, den wir machen.
Ja, aber nach dem Internationalen wollte ich auch gerade fragen, es gibt internationale Aktivitäten, haben Sie auch gerade erwähnt, aber kann man das Käferkonzept, was ja positiv gemeint sehr deutsch ist, kann man das exportieren?
Es ist ein deutschsprachiges Konzept. Also ein Konzept, was im deutschsprachigen Raum funktioniert und da haben wir auch eine Bekanntheitsgrad.
Ja.
Das Einzige ist, genau das, was ich jetzt erwähnt habe und wo wir jetzt Hoffnung haben, dass wir da in Japan wir haben 20 kleine Läden, also in den Lebensmittelabteilungen bei dem relativ großen, einem der zweitgrößten japanischen Kaufhauskonzerne, die in ihren Lebensmittelabteilungen halt unter Käfer deutsche Wurstwaren haben, also was man sich unter Deutschland vorstellt. Und dieses Restaurantkonzept soll jetzt wir nehmen das Elk-Cuisine, also das mal, weil ich sag mal, leider im Ausland einfach die alten Küche eigentlich, die Küche, die man sich unter Deutschland
so, ist das.
So vorstellt, also man kann sich gar nicht vorstellen, also das ist in Nordrhein-Westfalen auch, dass die Leute was Gutes zum Essen kriegen und sie was sehr Gutes zum Essen kriegen und oder auch im Norden und so weiter, dass da Dinge, aber eben diese typischen süddeutschen Sachen ist das.
Für die Japaner.
Für die Japaner. und so entwickeln wir das gerade natürlich mit dem Bier dazu, mit dem allen und natürlich auch so ein bisschen mit der mit dieser leicht alpinen Einrichtung. Ja. Aber es soll jetzt keine Jodelhütte sein oder sonst was. Und da haben wir einen tollen Partner gefunden, der der ist eine der drei Eisenbahnengesellschaften, die privat sind in Japan.
Die auch sehr gut sind.
Die sie auch sehr gut sind und die ihr Geld, wir haben im Oktoberfest auch den Präsidenten von dieser Eisenbahngesellschaft da, der sich wirklich um das Thema selber kümmert, was uns sehr viel Freude macht und ja, wo wir als Chancen sehen. Und die sagen auch, sie verdienen ihr Geld im Endeffekt nicht mit der Eisenbahn, sondern verdienen ihr Geld mit dem Drumherum, mit Immobilien und unter anderem haben die über 400 Restaurants und viele Konzepte, aber ihnen fehlt so ein deutsches Konzept. Und da kannst du natürlich eben mit dem Namen Käfer eine gute Geschichte erzählen.
Ja, ja, ja.
Mit dem, dass wir halt, und das ist die Chance, aber das ist einfach nur der Name, der eine gute Geschichte für Deutschland hat in der Gastronomie. Ja. Das ist, glaube ich, die einzige Chance. Und wenn jetzt der erste Laden erfolgreich wird, wir haben extra ein Büro gemacht und zwei Leute, die nur jetzt in Japan sind, also wir machen im März das auf, die sich wirklich um jedes Detail kümmern, dann haben wir Verträge, dass da relativ schnell mehrere gemacht werden. Und ja, wenn es eine Erfolgsgeschichte wird, kann es eine Chance für Asien sein, aber muss erstmal eine Erfolgsgeschichte werden.
Ja. Bei uns im Podcast spielt häufig das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle als Transformationstreiber. Sie haben da früh angefangen, haben schon viel gemacht. Wie versuchen Sie auch in dem Bereich Vorreiter oder sogar Spitzenreiter zu bleiben? Was sind so letzte Aktivitäten, wo Sie jetzt sagen, also haben wir zuletzt nochmal nachgelegt?
Also die Nachhaltigkeit in unserem Beruf sind hunderte Kleinigkeiten. Ja. Das sind hunderte Kleinigkeiten, die man da hat, ob das jetzt von der Abfallthematik ist, ja, die ganz wichtige Themen, also Food Waste, sehe ich als eine ganz, ganz wichtige Thematik. Und hier haben wir in den letzten Jahren immer wieder auch, dass das möglich Food, dass man den Abfall wirklich misst. Da kann man, gibt's tolle, inzwischen tolle technische Möglichkeiten, wo du einfach wirklich sagen kannst, was ist da an Abfall drinnen in den Abfall auch, da wo man wirklich mit teilweise KI und wirklich ganz einfachen Kameratechniken sehen kann, was ist da. Also das sind Themen sicherlich in Verpackungen und dem allen. Also es sind viele, viele Kleinigkeiten und wir haben eine Dame, die ist eben als Nachhaltigkeit nicht Beauftragte, sondern die das hauptamtlich Nachhaltigkeit im Unternehmen macht und da wo immer wieder Ideen kommen und wo aber auch, und dann ist es ähnlich wie, was ich vorher mit Qualität besprochen habe, du musst dann auch permanent mit deinen Leuten arbeiten und permanent so einen Finger drauf tun und sagen, du pass mal auf, hättest du da ein bisschen weniger Foodbait machen können? Warum hast du da nicht eine wiederverwendbare Packung da? Warum wird der Abfall nicht sortiert? Was kann man da machen, um weniger Strom zu verbrauchen, um weniger Transportwege zu haben? Denkt über das nach.
Wasser, also, gibt's ja viele Komponenten.
Wasser, also so viele Komponenten und eben wirklich dieses ganz einfaches Thema. Hier ist ein Wasserhahn, der tropft. Warum wird er nicht gerichtet?
Ja. Eine Frage vielleicht so zum Wirtschaftlichen der Branche oder zwei. Fangen wir mal an mit der Frage, die mich interessiert, ob die Erhöhung des Mindestlohns sich stärker bei Ihnen auswirkt oder die Senkung des Mehrwertsteuersatzes auf Speisen. Was sind wichtigere Treiber?
Also beides ist, sagen wir mal, das Glück ist jetzt gerade, dass man, es ist die Diskussion, es ist ja, ich hoffe, sie wird,
scheint
es ich hoffe, dass in den nächsten Tagen so sein wird, dass denn die Umsatzsteuer auf Speisen gesenkt wird, ist jetzt mit der Mindestlohnthematik natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich sag mal, bei uns ist das Thema Mindestlohn nicht so ein ganz entscheidender Punkt, weil wir natürlich in einer Stadt hauptsächlich in Städten sind, wo du eh nicht mit Mindestlohn keine Mitarbeiter kriegst und umgedreht sei auch mit Mindestlohn die Leute, das ist gar nicht leisten können. Also da waren wir eigentlich immer über Mindestlohn, aber wenn der Mindestlohn natürlich steigt, ist es natürlich eine Kettenreaktion. Also auch wenn jetzt, und das wird bei vielen anderen Kollegen, die eben nicht in anderen Städten sind, in anderen Themen, also es wird einfach, der Mindestlohn treibt die Löhne nach oben es ist ja dann nicht nur so, dass die untere Gruppe die Mindestlohn hat, sondern es geht ja dann weiter. Plötzlich kann dann nicht wenn jemand aus dem Stewarding kommt und da mehr Geld kriegt, dann muss nicht der Koch mehr Geld kriegen, der Junge, es geht eins nach anderen. Und genauso wird es sein, dass natürlich dann auch die Firmen, die Wartungen machen, man vergisst immer, dass gerade in der Gastronomie man super viel Technik hat, die gewartet werden muss. Du hast wahnsinnig viel Handwerker permanent im Haus, die gucken, dass alles in Ordnung ist, dass das alles macht. Und durch die Mindestlohnerhöhung wird das natürlich auch alles teurer werden. Ja. Und da haben wir jetzt einfach das Glück, dass durch die Mehrwertsteuererhöhung hier, ich sage mal, einfach ein bisschen mehr Spanne, die Spanne sich vergrößert wird, um das auffangen zu können.
Ja.
Also darum ist es, und das eben nicht dem Kunden weitergeben muss, weil das muss man jetzt wirklich sagen, dass das in der Zwischenzeit eben Essen und Trinken in der Gastronomie nicht mehr so günstig ist, wie es mal war.
Stößt das an Grenzen? Ich meine, selbst in so einer Stadt wie München und selbst in Ihrem Segment würde man vermuten, das kann noch ein bisschen, aber bei Privaten und bei Unternehmen?
Bei Privaten stößt an Grenzen. Stößt einfach an Grenzen, also sowohl bei Privaten, aber auch Unternehmen, die natürlich ihre bestimmten Sätze haben, die Ideen für gerade Unternehmen ist es ja oft schwierig, wenn Veranstaltungen machen, die müssen das ganze Thema dann, ich sag mal, sowohl versteuern, wie sozialversicherungsrelevant machen und dann ist es ja nicht so, dass das jetzt irgendwo die Veranstaltung, die machen, dass die jetzt 80 Euro kostet pro Person, sondern da kommen dann die verschiedenen Steuernehmer nochmal drauf. Und da
gibt es schon ganz
manche, die sagen, können wir das nochmal, beziehungsweise sagen wir ganz einfach, ich habe das Budget, mach mir dafür was.
Ja, da muss man
sicherlich daran arbeiten. Und auch, ist es jetzt wirklich ein Glück, dass das kommt, aber weil sonst glaube ich, dass es für einfach extrem schwierig sein würde, Gastronomie noch zu breit betreiben und einfach immer wieder schwierig. Und dann bleiben zum Schluss wirklich nur noch wirklich ganz extreme Systeme übrig, die vielleicht auch gar nicht mal so hinter der Qualität sind. Und ich glaube, das kann ich gern bringen, aber auch die Losteria-Leute, die ich wirklich sehr schätze, die irrsinnig expansiv sind und viel machen. Da habe ich vor kurzem auch eben von einem eben dieser Gründer die Antwort gekriegt, wenn es unser Steuerthema nicht kommt, dann werden wir, ich sag mal, 20 Lokale, die wir gerade in der Pipeline haben, würden wir uns überlegen, ob wir die aufmachen, weil wir glauben nicht, dass die dann Erfolg werden.
Die Insolvenzzahlen in der Gastronomie sind ja auch nach oben geschossen in den letzten Jahren, muss man sagen. Viele Restaurants, das wird hier nicht anders sein, haben mehrere Tage in der Woche mittlerweile auch dicht und nicht mehr nur einen. Ist auch der Mangel an qualifiziertem Personal der Hauptgrund? Frage 1 und Frage 2. Was tun Sie, die richtigen Menschen als Mitarbeitende für Käfer zu begeistern?
Die Frage 2 fange ich gleich mit der an, dass es natürlich für, wir haben das große Glück, dass wir einen bekannten Namen haben und jemand, der in unserem Beruf ist, sicherlich sagt sich eher mit so einem Namen in seinen Papieren, in seinen Zeugnissen und so weiter, eigentlich sagt, das bringt Sinn. Viel schwieriger ist das jetzt für ich sage unter Anführungsstrichen normale Kollegen, die eben ein wunderschönes Gasthaus haben und vielleicht auch gar nicht mehr in der Großstadt sind, überhaupt da Mitarbeiter zu kriegen und also für die ist es eigentlich am allerschwierigsten und das kann man einfach meistens nur lösen, indem man dann eben hohe Gehälter zahlt, was wir natürlich auch haben. Besonders hier in München haben wir das Problem, dass wir natürlich eine wahnsinnige Wohnungsnot haben. Wir bauen gerade 50 Wohnungen für Mitarbeiter, was ein ganz wichtiger Punkt ist, also um damit einfach ein Problem zu lösen und den Mitarbeitern dann, ich sag mal, einigermaßen günstige Wohnmöglichkeiten zu bieten.
Das ist
ein ganz wichtiger Punkt, um eben Leute zu kriegen. Und wir leben von tollen Mitarbeitern. Ich bin da auch nicht sehr zuversichtlich, dass auf Dauer wir hier, also insbesondere Fachkräfte, dass man eben genügend Fachkräfte gibt. Und dann kommen wir jetzt wieder genau zu dem Punkt, dass natürlich da das System eben und mit ungelernten Kräften eher Möglichkeiten hat, die man kriegen kann. Und ungelernte Kräfte gibt es. Da gibt es Leute, die was sagen, da brauchst du ein klares System und brauchst natürlich auch Führungskräfte, die die Dinge, die den Leuten die wirklich klar beibringen und das so schulen, dass es ja einfach immer gleich ist und immer gleich
abläuft. Auch an jedem Ort, wo man dann die Kette auch antrifft. Gleichzeitig, jetzt gucke ich mal auf die andere Seite, nämlich auf die Kunden. Man hat manchmal den Eindruck, dass auch die Gäste anstrengender sind als früher. Jetzt mal Hand aufs Herz, ist auch der Anteil der schwierigen Gäste gestiegen?
Also schwierige Gäste gab es immer schon. Also das würde ich jetzt sagen.
Aber mehr gibt's mehr.
Wie ich vorher gesagt habe, es gibt viele Themen, die man als Tugenden oder als Deutsch bezeichnen kann. Und der Gast ist natürlich, ist es in dem Sinn sicherlich ein klein bisschen mehr geworden, weil natürlich die Preise auch dementsprechend sind. Und natürlich da dann oft nicht, ich sag mal, eben eher kompromisslos ist, also gerade im hohen Segment. Und sagt, du pass auf, ich zahle jetzt über 30 Euro für einen Schnitzel und da will ich natürlich die perfekte Panade haben, weil das Schnitzel richtig ist, dass der genau die Wärme hat, dass alles stimmt, dass der Service da ist und dass ich eigentlich nichts mehr verzeihe, weil ich so viel Geld ausgebe.
Okay.
Ja, das gibt es in anderen Bereichen auch, wenn ich bei meinem teuren Auto bin oder teurem Auto,
möchte ich Perfektion
haben und wenn da irgendwie was nicht so geht, dann ist es so, wenn ich irgendwie ein Auto habe, das günstig ist, weil kostet ja nicht so viel. Also das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, das sehe ich als Riesenchance auch, insbesondere in dem Segment, in dem wir sind. Es ist auch der Qualitätsanspruch auch teilweise in der Dienstleistung, auch bei den Kunden leicht gesunken. Was ich als Beispiel bringe, dass ich noch mit aufgewachsen bin, wo man zum Beispiel am Tisch gearbeitet hat.
Ja.
Wo wirklich der am Tisch gearbeitet worden ist, wo man einfach solche Themen gemacht waren. Wenn man das heute macht, dann ist das schon ein absolutes Wow-Erlebnis für einen Kunden.
Weil es so selten geworden ist,
weil meine Generation, die mir zum Essen geht, das gar nicht mehr kennt, gar nicht mehr solche Dinge weiß. Ja, also da kann man die Gäste auch wirklich auch wieder überraschen mit wirklich handwerklichem Können, das da ist. Also und da ist vielleicht kann man es auch vielleicht auch manche Dinge auch so erzählen, dass das Thema Tischkultur sich auch verändert hat, was auch mit dem Rollenbild zu tun hat, dass es heute eben ist, dass heute eben beide Partner arbeiten und es nicht mehr diese strikte Trennung gibt von jemandem, der nicht arbeitet. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Tischkultur darunter leidet, weil ich sag mal, vielleicht in den 50er, 60er Jahren, da war die Mutter noch zu Hause, hat das Essen toll hergerichtet.
Und die Familie setzte sich zu Tisch
und war alles jetzt. Und heute geht es gar nicht anders, dass du halt sagst, du pass mal auf, jetzt kommen wir beide um 7 Uhr heim und was machen wir schnell? Dann rufen wir schnell den Pizzadienst an und holen schnell die Pizza und da ist auch schon egal, komm, wird die Pizza mit dem Pappkarton hingestellt und dann wird gerade noch ein Teller hingestellt und ein Messer und jeder nimmt sich das aus.
Aber ist das jetzt nicht gerade, wenn ich unterbrechen darf, für Ihr Segment ein Riesenproblem, weil die jüngeren Leute zumindest in Teilen eben mit dieser Fastfood-Kultur aufwachsen. Man sich ja die Frage stellt, werden die, wenn die 10, 20, 30 Jahre älter sind, auch ihr Geld für die Luxusgastronomie ausgeben?
Sicherlich ist das ein Punkt, der da ist, aber das ist wiederum die Chance, die ich vorher schon angesprochen habe, die Leute mit sowas zu überraschen und sagen, oh Mensch, das ist ja toll, wie die eingedeckt haben, wie die das gemacht haben, wie die es liebevoll gemacht haben und wenn dann jemand sagt, ich möchte ein großes Fest feiern, aber auch dieses kleine Fest zu sagen, ich möchte jetzt mal meinen Hochzeitstag in einem schönen Restaurant machen und einfach sich das Paar gegenseitig einlädt und sagt, ach Mensch, das ist schön, schau dir die tollen Gläser an, die sind ja ganz dünn, die sind das. Also da kann man auch Überraschungen bringen, ja, wenn Sommelier da ist und dem Wein und viel. Also einfach das kann dann wieder einfach wirklich so ein Erlebnis, ich sag mal, jetzt lebt man ja auch im Urlaub oft und dann lebt man da
Themen. Also da werden Ihre Kinder vielleicht dann aufgreifen müssen als Thema. Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen neben diesem transformatorischen Ding. Sie haben BWL studiert und sind dann sehr schnell eigentlich in das Familienunternehmen eingestiegen. Hätte es eine Alternative für Sie gegeben, anderer Beruf, den Sie sich hätten vorstellen können?
Nein. Also das ist so ein ganz schnelles, ganz klares Ja-Nein.
Ja.
Im Prinzip vom ersten Tag an meines Lebens, meines denkenden Lebens, habe ich in dem Unternehmen mitgearbeitet, habe es gemacht. Ich habe im Nachhinein, habe ich sicherlich, was ich heute anders machen würde, ist, dass wir so ein bisschen einen längeren Auslandsaufenthalt finden. In Amerika, aber ich hätte da vielleicht ein bisschen mehr noch, was ich jetzt bei meinen Kindern, wenn sie in meinen Beruf gehen wollen, anders machen werde oder versuchen werde, es anders zu machen. Also das geht mir so ein bisschen ab. Es ist auch schwierig, muss man auch sagen, also das ist vielleicht auch an Ihre Studenten auch gerichtet. Ich denke mir oft, ich war eigentlich immer in einer Führungsrolle. Ja. Und darum habe ich vielleicht fehlt mir manchmal auch die Empathie zu sehen, wie sehe ich das anders. Also ich hatte immer, klar habe ich auf jeden Fall, ich hatte immer, mein Vater war da oder sonst irgendwas, aber ich schon als relativ junger Mann.
Sie war der Chef dann schon.
Ich durfte mit 16 Jahren habe ich meinen Vater schon aufs Oktoberfest geschickt und gesagt, in Ferien, du kümmere dich darum, dass der Aufbau funktioniert. Also eigentlich toll, dass er mir die Verantwortung gegeben hat. Und ich habe die auch angenommen und fand es super, denn was war das auch glitzeklein, also lange nicht so groß, weil da haben wir 100 Plätze gehabt und ich jetzt auch dazu sagen, habe da wahnsinnig viel gelernt, aber habe damals schon das Thema gehabt, dass ich Leuten was sagen durfte. Und mir fehlt irgendwo, meine Frau bringt mir das manchmal den Spiegel davor und sagt, du warst ja nie richtig angestellt und wie kommt es rüber? Versuche ich mich auch oft dann zu nehmen, weil man ist ja dann schon so, schafft manchmal sowas an und wie ist das beim Empfänger, ich glaube, dass ich da einigermaßen schon empathisch von meiner Person her bin und versuche das richtig zu verpacken und habe sicherlich auch viele Themen gemacht, dass man sagt, eher also nicht direkt anschaffen, sondern aus meiner Erfahrung, die richtige Wortwahl haben wir irgendwie gelernt über die Jahre und so ein bisschen älter ist, wie man das macht, aber im Endeffekt fehlt mir das heute.
Ja, und besteht nicht in Ihrer Branche, gerade in so einer Stadt wie München, dann auch die Gefahr, sich sozusagen als großer Zampano zu sehen, statt als Gastgeber und Diener, der Sie ja sein wollen, weil Sie es mit so viel Prominenten zu tun haben und im Luxussegment sind?
Also da habe ich das wirklich wahnsinnig große Glück, dass mir das ich glaube auch wieder vom ersten Tag meines Lebens erklärt worden sind, wir sind Dienstleister und den einzigen Star, den es gibt, sind unsere Gäste.
Okay.
Punkt. Mhm. Und das habe ich immer gemacht, das werde ich immer machen, das lebe ich auch vor, habe es aber oft erlebt bei Mitarbeitern, die natürlich dann in irgendwas reinkommen, in irgendeine Welt reinkommen und da erkläre ich denen auch permanent, Leute, ihr seid, wenn ihr jetzt eine tolle Hochzeit macht bei irgendjemandem, der sehr viel Geld ausgibt, ihr seid geliehene Freunde für die Zeit, ihr seid nichts anderes. Aber das ist sehr, sehr schwierig, auch das zu verstehen, wenn Menschen eine Flasche Wein trinken, die mal ein paar hundert Euro kosten kann, was auch gerechtfertigt ist für das Produkt, weil man weiß, eben so was Besonderes ist. Aber dann jemand darstellen, der es verkauft, der mit den paar hundert Euro, sagen wir mal, mehr oder weniger, das ein Lohn ist, wenn er die hätte, dann könnte er seiner Familie mehr bieten, als er heute bietet. Also, Das ist eine wahnsinnig schwierige Gratwanderung, die da ist aber das zu sagen, all diese Leute, die sich da eben besser fühlen als ihre Gäste oder sonst irgendwas, die sind alle gescheitert.
Die sind fehl am Platz.
Die sind fehl am Platz und das darfst du als Dienstleister nie machen, egal in welcher Branche du Dienstleistung machst. Mhm. Dienstleistung heißt wirklich dieses Wort dienen und das rüberkommen, das in einer richtigen Art und Weise zu machen, aber A hat der Kunde, wenn ich mal erkläre, meinen Leuten auch immer, der Kunde hat immer recht, auch wenn er nicht recht hat, dann ist es viel zu schwierig.
Wenn der Wein korkt oder ähnliche
Dinge. Wenn der berühmte Wein korkt, dann hat der Kunde recht, weil ich kann doch nicht dem Kunden erklären, der seine Gäste dabei hat, sagen, sie haben keine Ahnung, ja, sondern wird das nehmen und sagen, selbstverständlich, wenn Sie das meinen, kriegen eine neue Flasche, können das machen. Ja, und ich habe es auch in meiner langjährigen Laufbahn nie erlebt, dass das jemand auslässt und so auf der 103. Wahl oder sonst was, sondern es war dann alles wieder.
Das ist dann so. In den 90er Jahren haben Sie sich sehr stark verschuldet, um sämtliche Unternehmensanteile zu erwerben. Wie oft haben Sie nicht gut geschlafen und was haben Sie aus der Zeit gelernt?
Also ich habe da sehr oft nicht gut geschlafen. Andererseits ist es die beste Lehre meines Lebens, weil ich dadurch auch, jetzt komme ich wieder so, dadurch bin ich dieser mittelständische Unternehmer geworden, der auch, kann man jetzt, sie beraten ja auch Banken und arbeiten mit denen und ich mache da sicherlich vieles falsch, weil ich einfach immer sage, ich muss ein bestimmtes Teil, also ich habe eine ganz klare Regel, die heißt, 15% des Umsatzes muss auch liquiditätsmäßig auf der Bank liegen.
Ja.
Das Eigenkapital, also die Eigenkapitalquote, die bin ich bei 80, 90 und teilweise 100, jetzt gerade als ganz oben, einfach weil
Sie wollen das
weil ich einfach mal das gelernt habe und von dem Thema abhängig war, kann man natürlich
kann man kritisieren.
Ich kann man ganz anders denken, kann sein Geld muss investiert werden, muss neue Dinge gemacht werden, müssen das irgendwas werden. Aber sonst könnte ich nicht schlafen. Gut, dann könnte es nicht alles machen. Also das ist jetzt so ein Denkschema, was vielleicht ein bisschen veraltet ist, ein bisschen konservativ ist. Ich aber auch wirklich am Anfang mit meinen Kindern, denn das beizubringen oder in meinem Alter denkst du auch drüber nach, wie ist die Nachfolge, wie passiert da, aber wenn du was passiert, auch da das wirklich schon festgeschrieben habe, dass das sein muss und natürlich auch nie Geld aus der Firma rausnehmen, sondern Geld immer in der Firma lassen, dass immer wirklich genug Geld da ist, um schwierige Phasen hinter mich zu bringen. Und das war einfach die Lehre, die ich aus der Zeit habe, wo ich mich halt total verschuldet habe und irgendwie Zeiten sehr schwierig war und ich das große Glück habe, jetzt ganz locker drüber zu reden,
weil es
gut ausgegangen ist.
Sie haben sich auch als Genussarbeiter mal bezeichnet und jetzt würde mich persönlich noch interessieren, ein Abendessen mit Ihrer Frau in einem fremden Restaurant, wenn es das denn gibt, können Sie das auch einfach nur genießen oder haben Sie immer irgendwie die berufliche Brille auf?
Im Prinzip kann ich es nicht genießen. Also ich kann es im Endeffekt nicht genießen, wenn ich im fremden Restaurant bin, hast du natürlich immer so als Mensch, was machen die Kollegen gut, was ist da, was kannst du da sehen, was kannst du da machen. Klar, wenn man jetzt ganz normal mit der Familie hingeht in den Restaurant, wenn man öfters hingeht, dann ist es einfach ein schönes Familienessen, aber sonst versuchen wir natürlich auch in den Restaurants zu gehen, wo man einfach auch dazulernen kann. Und das mache ich gern. Und ganz schlimm ist es bei mir bei Veranstaltungen, wenn ich bei Veranstaltungen eingeladen bin, die wir nicht machen, dann will ich schon mal sagen, weil wir sie nicht machen. Auch wieder der Freiwilligstädtler durch. Und
Ja, Sie haben ja auch die legendäre Diskothek P1 geleitet, geführt. Welche Künstlerin, welcher Künstler hat Sie am meisten begeistert, beziehungsweise was war das, sagen wir mal, abgefahrenste Event, was Sie jemals ausgerichtet haben?
Gut, das ist jetzt eine wahnsinnig lange Zeit her.
Ja, aber trotzdem.
Jetzt komme ich. Das Ganze ist auch nur studienmäßig entstanden, muss man auch dazu sagen.
Was meinen Sie mit studienmäßig?
Studienmäßig ist in dem Sinne entstanden, dass ich ein miserabler Schüler war, irgendwie das Abitur hingekriegt hat. Damals ist es noch gar nicht so kompliziert, war für mich, dass du schon Platz gekriegt hast. Dann BWL studiert habe und plötzlich die letzten zwei Semester fand ich plötzlich lernen toll. Vorher war ich überhaupt nicht toll. Und wollte mein zweites Studium dranhängen. Mich hat immer Geschichte und Politik so mit einstiert, wollte das noch machen. Und dann dachte ich mir, Mensch, arbeiten kannst du auch. Und dann kam eben so die leichte Möglichkeit durch meinen Vater, der so neben die Location gemietet hatte, der die hatte, dass ich eben so ein Nachtlokal des P1 übernehmen konnte. Dachte mir, tagsüber wird studiert, abends wird gearbeitet.
Hat das funktioniert?
Null. Ich habe zwei Vorlesungen gehört, wer nicht. Also das Ganze war dann, in dem Fall war es nicht gut, aber das Lokal wurde ein riesengroßer Erfolg und wurde auch aus dem Grund nur Erfolg, weil ich genau in der richtigen Zeit im richtigen Ort war. Ja. München war zu der Zeit so ein bisschen die kulturelle Hauptstadt. Alles war hier, an was die Filmszene war, was die Musikszene da war. Und da hatten wir natürlich das Glück, dass wir in wirklich solche Gäste hin. Aber kam einfach her, weil die tollen Schallplattenfirmen, Ariola war zu der Zeit die größte Schallplattenfirma der Welt. Die hatten hier ihren Hauptsitz, also dann waren die Künstler da, Leute wie jetzt Freddie Mercury und die Queen, die haben hier in der Stadt gelebt und die waren natürlich alle bei uns oder sicherlich waren für mich zwei Highlights persönlich war, dass Whitney Houston den ersten öffentlichen Auftritt hier in P1 hatte. Öffentlich ist jetzt relativ, weil eben der Chef von Ariola sie entdeckt hat. Sie war 17 und hat sie der Presse vorgestellt und hat das Presseevent bei uns gemacht, weil eben der Monty Lüftner hieß der Herr, ein uralter Freund der Familie war. Und gesagt hat, Mensch, das mache ich bei dir. Und wir auch schon einen wirklich guten Ruf hatten. Und ich das Thema auch, und das kommt vielleicht auch von der Familie her, ich habe auch sowas wie so einen Club zu führen, auch als reines Business gesehen. Und eben nicht, was ja auch dann noch schlimmer ist, wie Sie es gerade sagen,
großer
dass natürlich Sammlung. Menschen, die solche Dinge machen, plötzlich meinen, sie sind was ganz Besonderes. Und ich hatte auch einen tollen Mentor, der gesagt hat, man ja jeden Tag um 11 Uhr im Büropunkt, auch wenn du bis um 6 Uhr früh arbeitest, um 11 bist du da. Und da muss man auch sehr diszipliniert sein. Man darf all diese Themen, also ob das jetzt was trinken oder sonst was ist, alles nicht machen, weil sonst fühlt man so nach.
Olympia in München, wären Sie dafür?
zu 150%.
Ja, ja, weil dann die Welt auch wieder zu Gast wäre, ist das?
Weil die Welt, weil es für die Stadt natürlich ein riesengroßer Erfolg wäre, wenn jetzt die Stadt sowas hier machen würde. Mhm. Und natürlich dann auch, weil ich einfach auch glaube, dass das, wenn wir die Olympischen Spiele wieder in Deutschland haben, klar sind diese, das ist das NRW toll, wenn wir den ganzen Drumherum.
Wir hätten es auch mal gerne.
Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, ja, die mal leben würde. Berlin ist unsere Hauptstadt. Also es sind sicherlich Alternativen da. Nur was München einfach hat. München hat einfach eine perfekte Infrastruktur.
Die ist schon da.
Gegenüber den Kollegen, die an den anderen Städten, die da sind, die Stadien sind, ich sag mal, in keinem schlechten Zustand.
Ja.
Also da könnte man viel machen. Man hat den Flughafen da. Man hat eigentlich sehr, sehr viel da. Und die Stadt kann einfach nur partizipieren dran. Wir haben Wohnungsnot. Also klar, die Wohnungen würden auch gebaut werden, wenn Olympia nicht kommt.
Ja.
Aber da wäre noch mal ein Schub da. Also darum hoffe ich jetzt, dass da eine sehr breite Zustimmung da ist. Mhm. Und es könnte natürlich dann für München auch ein Argument sein in der internen Deutschlandbewegung, dass man sagen würde, die Bürger stehen dahinter.
Ja, wichtiges Argument natürlich, weil das muss ja auch am Ende bezahlt werden. Ja. Unsere Studierenden stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich künftig in der Praxis zu behaupten?
Auch hier bin ich wieder in so ganz normalen Themen. Sicherlich in der Praxis bedeutet, ist Fleiß ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Ich tue mir manchmal leid, wenn ich so ganz, also so alte Plattitüden wieder bringe, einfach ein Stückchen mehr tun als alle anderen, wenn man dazu bereit ist. Aber man ist nur dazu bereit, es zu machen, wenn man richtig den Beruf auch wählt, der Leidenschaft
ist. Wenn man begeistert ist.
Wenn man begeistert ist. Und das ist natürlich oft so, dass wenn du einen Beruf wählst, wo du einfach nicht deine Begeisterung hast und wo du nicht so dahinter stehen kannst, dann fehlt diese Leidenschaft. Und dann guckt man halt auf die Uhr und sagt, du, pass mal auf, jetzt habe ich schon 8 Stunden gearbeitet. Oder 7,5 Stunden gearbeitet, hoffentlich die letzte halbe Stunde auch noch wieder. Und ich sag mal, auch Sie, wenn wir als Professor und so irgendwas, bedeutet ja auch, dass ich sage, ich habe meine Vorlesungen in meinem Studienplan, aber man ist zu Hause, man liest die Bücher, über die man sich interessiert, man macht so
Broadcaster,
man macht all diese Themen, weil man einfach seinen Beruf liebt.
Und macht Spaß. Das
macht Spaß. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste, neben dem, dass man die richtige Wahl in seinem Partner macht, mit dem man zusammenleben will, ist einfach Beruf zu finden, den man echt liebt, den man gerne macht.
Ja.
Und dann ist der Fleiß kein Problem, dann ist die Weiterbildung kein Problem und dann ist auch, glaube ich, auch das Glücksein da ist ich breche mich auch einfach, weil es mir wirtschaftlich wahnsinnig gut geht. Aber auch dann, wenn der Beruf so viel Freude macht, dann ist es sicherlich auch nicht die letzten 100 Euro entscheidend, die man dann verdient. Und das kann ich einfach den Studierenden mitgeben. Finden Sie dann einen Beruf, der Ihnen Freude macht und aber auch, und vielleicht das auch nochmal mitgehen, versuchen, auch jeder soll versuchen, dass er auch praxisorientiert ist. Also auch das Thema praktisch zu sein, weil Entschuldige mich, da jetzt gegen die Professoren wieder ein bisschen spreche.
Die können auch
praxisorientiert sein. Aber zu viel Beratung, zu viel, ich sag mal, Diskussion. Die Stärke einer Führungskraft und auch eines Unternehmers ist irgendwo Entscheidungen zu fällen. Und ich habe da auch durch einen Mentor einfach, das ist so ein Lebensmotto von mir gegeben. Ich habe mir irgendwann mal den gordischen Knoten von Alexander dem Großen erklärt und der passt eigentlich in die Wirtschaft so stark und in alle Themen. Keiner konnte den gordischen Knoten aufmachen, hat ihm mal ein Schwert genommen und dann war er erledigt. Und das genau das, tu Dinge, machst du, die können auch falsch sein. Und ich manche Dinge falsch gemacht, weil ich vielleicht auch auf Berater gehört habe. Hab manche Dinge auch falsch gemacht, weil ich nicht auf Berater gehört habe. Also beides in beide Richtungen. Aber du musst entscheiden, du musst machen. Und mit der Entscheidung stehst du, wenn du mal eine Führungsposition hast, stehst du zum Schluss alleine da. Und die muss eine Person fällen. Und ist sicherlich auch, und das ist vielleicht auch oft ein ganz kleines politisches Statement, es ist oft nicht einfach für die Politiker, einfach das Thema zu sagen, ich entscheide jetzt.
Ja.
Ja, da werden auch viele, viele Diskussionen gemacht. Und durch diese Diskussionen stehen natürlich die Dinge auch teilweise still.
Ja.
Und es kommt nichts weiter.
Letzte Frage, die eigentlich keine Frage mehr ist, sondern bitte um eine Satzergänzung. Ja. Wenn es jetzt, weil wir so viel über Wandel auch gesprochen haben, wenn es jetzt einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Transformation, ich würde jetzt ergänzen, übrigens jetzt ein bisschen Schwierigkeiten. Ich wollte jetzt gerade rum, weil es gibt so viele Themen, die verändert werden müssten eigentlich, an denen wir arbeiten müssten.
Also das ist ja ein kontinuierlicher Prozess,
oder nicht? Immer wieder, das Transformation hört einfach nicht auf. Also das ist in allen, in denen wir da sind. Wir haben die Transformation jetzt gerade von den Autos zu den Elektroautos, wir haben die Transformation von zu erneuerbaren Energie. Es ist so viel Transformation gerade da. Transformation im Wissen, Transformation in die ganzen Herausforderungen, die KI bringen wird, all diese Themen, diese Schnelllebigkeit, in der die Welt heute lebt, in der man sich machen muss, in den globalen Themen, die da sind. Also das ist, ich sag mal, eine Generation vor meiner Generation und auch anfangs meine, hat sicherlich in manchen Dingen viel einfacher gehabt.
Weil stabiler war
und weil man gar nicht so schnell die Entscheidungen machen müssen. Also, immer wieder, es hat irgendwann mal eine Post gegeben und da ist ein Brief gekommen und auf den konntest du 5 Tage warten und dann jetzt hast du eine E-Mail, die ist in einer Sekunde da und das Gegenüber erwartet, dass die 10 Sekunden später die E-Mail aber beantwortet wird und den Brief, den konntest du erstmal liegen lassen und konntest sagen, die Deutsche Post, die war wieder mal viel zu langsam und dann hast du Gedanken machen können, also das ist ganz normal und hat sich da einfach verändert und diese Veränderungen, darum habe ich jetzt auch so ein bisschen gezuckt, was ich dafür für ein Wort bringen könnte.
Dann, lieber Herr Käfer, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Erfahrung, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Und man merkt, er geht hoch bei diesen Dingen, mit denen Sie zu tun haben. Und ich darf Ihnen für Ihr Unternehmen, aber auch für Sie privat alles Gute wünschen. Vielen Dank für heute.
Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.